SWR 2 Leben.
Im Dojo, einem der angesagtesten Coworking-Büros in Canggu auf Bali. Rund 150 Leute sitzen konzentriert auf Sitzsäcken oder an Schreibtischen vor ihren Laptops. Es ist heiß und feucht. Die Ventilatoren an der Decke verteilen surrend die warme Luft. In einem kleinen Schwimmbecken auf der Terrasse steht ein junger Mann bis zur Hüfte im Wasser und gestikuliert, während er in sein Smartphone spricht. Andere sitzen im Kaffeebereich und trinken mit bunten Strohhalmen Saft aus Kokosnüssen.
Ja, hallo?
Hallo, Enes.
Hey, Finn, grüß dich. Wie geht's dir?
Super, super. Und dir? Wie ist Bali?
Das Wetter ist perfekt und die Wellen sind auch gut zurzeit. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, wie läuft's in Deutschland?
Hamburg ist arschgrau und arschkalt.
Enes ist ein sportlicher, dunkelhaariger Mann, Mitte 20, aus Karlsruhe. Er arbeitet seit 6 Monaten hier. Gerade spricht er mit seinem Auftraggeber in Deutschland. In Shorts und offenem Hemd sitzt er mit 8 anderen an einem großen, runden Tisch. Neben seinem Rechner, Handy, Sonnenbrille, Sonnencreme und Deo.
Danke für dein Mockup, das sieht schon ganz gut aus.
Ja, hat dir gefallen?
Sehr, wirklich. Eine kleine Änderung hätte ich da noch. Und zwar das Header-Bild würde ich ganz gerne ein bisschen kleiner haben. Kannst du irgendwie das mit TeamViewer mir nochmal zeigen, dass wir das vielleicht absprechen können?
Klar, ja. Okay, ja.
Okay, ja, das klingt doch gut.
Vor dem Eingang des Dojo liegen hunderte verschiedene bunte Flipflops neben und übereinander. Wie in vielen balinesischen Häusern bleiben die Schuhe vor der Tür. Im Dojo laufen alle barfuß. Die Surfboards lehnen an der Wand, der Strand ist nur 100 Meter entfernt und eigentlich sehen alle so aus, als seien sie auf dem Weg zu einer Strandparty. Die meisten hier sind zwischen Anfang 20 und Mitte 30 und kommen aus Europa oder Nordamerika.
Ich habe heute Morgen eine Funktion programmiert für unsere Webseite. Was die macht, ist, dass du zum Beispiel nach einem bestimmten Satz im Netz suchen kannst. Und dann sucht er im ganzen Netz nach dem Satz und sagt dir quasi, wo er ihn gefunden hat, auf welchen Seiten. Es ist quasi wie Google, aber ja, daran sitze ich schon 2-3 Wochen. Bin heute fertig geworden und ich habe auch meinem Chef schon geschrieben, dass ich fertig bin. Genau. Und jetzt kommen die nächsten Aufgaben.
Enes hat in Heidelberg seinen Bachelor in Mathematik abgeschlossen. Dann zog es ihn in die Ferne. Seit 1 Jahr ist er in der Welt unterwegs.
Und während dem Studium hatte ich Fernweh und war auch so ein bisschen unzufrieden mit meinem Leben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es muss mehr geben als nur das. Dann nach dem Studium bin ich direkt nach Thailand gefahren. Ich habe mich wieder so lebendig gefühlt, dass ich gedacht habe, okay, meine Pläne, den Master in Heidelberg zu machen, lasse ich erstmal sausen und gehe auf Reisen. Dann stand ich da mit 2.000 € am Flughafen, bin dann nach Dubai, Indien und letztlich auf Bali dann gekommen.
Eigentlich wollte Enes sich vor dem Master nur eine Auszeit genehmigen und viel reisen. Aber
ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich das nicht machen können. Aber mittlerweile, durch die ganze Technologie, Skype, die ganzen Taskmanagement-Apps und so, funktioniert das einwandfrei.
Auf einem Markt in Canggu. Hier verkaufen balinesische Bauern ihre Produkte. Aber auch Schmuck und Kleidung für die Touristen werden angeboten. Der Markt ist neben einem Yoga-Studio und zieht hauptsächlich westliche Ausländer an. Reisende, Europäer, die sich hier niedergelassen haben und digitale Nomaden.
Früher war ich auch super gerne auf so Märkten, wo es also Schmuck gab und Klamotten und so Kleinkram. Aber mittlerweile durch die Reise habe ich da jetzt irgendwie gar nicht mehr so das Verlangen, das alles so zu kaufen. Wir sind ja nur mit Handgepäck unterwegs. Und selbst da ist eigentlich immer noch so viel dabei. Also wir sind echt so richtig minimalistisch geworden und haben einfach gemerkt, dass man nicht so viel braucht, um zu leben und glücklich zu sein.
Joy und Lisa, beide 28, kommen aus Mannheim. Sie sind seit Oktober 2016 auf Reisen und nun seit 9 Monaten auf Bali.
Man kann ja alles überall kaufen, ist überhaupt kein Problem. Und gerade in den warmen Ländern braucht man gar nicht diese viele Jacken, Hosen. Es ist einfach weniger belastet, was man so auch mitschleppt. Und man kann sehr schnell mobil sein und schnell auch einfach den Ort wechseln mit weniger Gepäck.
12 Kilo hat jede dabei in einem 40-Liter-Rucksack. Kleinigkeiten wie Toilettenartikel kaufen sie sich unterwegs.
Perfect. Thank you. Dieser Saft ist so lecker, den holen wir uns jeden Sonntag.
Genau, das ist echt super.
Und der wird immer in Mehrwegflaschen gefüllt und die kann man auch mal wieder abgeben, also ist auch gut für die Umwelt. Genau. Sollen wir noch ein paar Dragonfrüchte holen? Die Früchte gibt es speziell hier in Bali, das sind die mit der roten Schale. Und ja, hast du deinen Stoffbeutel dabei?
Ja.
Genau, die sehen echt cool aus, Dragonfruits, und innen sind die ganz pink. Also gibt es in weiß und in pink und hier sind sie in pink.
Als Joy und Lisa nach über einem Jahr Reisen in Bali ankamen, mussten sie sich zuerst einmal um ihre Finanzen kümmern. Auch sie begannen freiberuflich online zu arbeiten. Nach vielen Recherchen und Überlegungen gründeten sie im Mai 2017 ihr eigenes Unternehmen EcoU in Bali.
EcoU ist ein Umweltprojekt, weil wir auf der Reise einfach sehr, sehr häufig gesehen haben, wie viel Plastikmüll einfach überall ist. Und dann haben wir hier angefangen mit EcoU. Da wollen wir einfach den Menschen plastikfreies Leben wieder ans Herz legen oder zeigen, was man alles machen kann, auch ohne Plastik. Und die Freelancer-Jobs, also die wir für die Auftraggeber aus Deutschland machen, sind sozusagen da, dass wir zum einen uns Wissen aneignen und eben auch Geld verdienen, damit wir dann langfristig uns stärker auch auf EcoU konzentrieren können.
Also meine Lebensform sieht aktuell so aus, dass ich ein eigenes Unternehmen habe und mir meine Arbeitszeit und meine Arbeitsweise selbst frei gestalten kann. Also da habe ich eine große Freiheit in verschiedenen Entscheidungen, die ich treffen kann.
Lisas und Joys Firma steckt noch in den Anfängen und trägt sich noch nicht selbst. Ihr Haupteinkommen verdienen sie als sogenannte virtuelle Assistenten. Sie kümmern sich zum Beispiel um Blog-Einträge, Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Aktivitäten für deutsche Firmen. Bali ist dafür auch deshalb ein guter Ort, sagen beide, weil Unterhalts- und Lebenshaltungskosten sehr gering sind.
Also das ist ja das Modell, dass man praktisch in einkommensstarken Ländern sein Geld verdient, wie zum Beispiel Deutschland, Amerika, Australien, und dann eher in einkommensschwachen Ländern, wie vor allem auch Asien oder Afrika, dann praktisch lebt und davon dann profitiert, dass man praktisch mehr verdient, wie dann auch die Lebenskosten in anderen Ländern sind.
Dieses Ungleichgewicht ist für viele digitale Nomaden die Chance, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder lang ersehnte Projekte zu verwirklichen.
Ich habe letztens mit einem Mädchen gesprochen, die im Café arbeitet und einen Stundenlohn von 50 Cent hat. Da habe ich mir schon dann so Gedanken gemacht, einfach, was das auch für ein Luxus ist, was wir da haben. Und ja, da ist es mir dann auch bewusst geworden, dass ich da auch was zurückgeben möchte, sowohl für die Menschen als auch für die Kultur oder das Land. Und seit ich mein erstes Gehalt verdient habe, spende ich auch immer 10% von meinen Einnahmen an diverse Projekte vor Ort dann auch oder auch durch Projekte, die mich einfach weltweit dann auch interessieren.
Auch Enes genießt die Lebensqualität, die sich aus dem Unterschied zwischen deutschem Lohnniveau und balinesischen Lebenshaltungskosten ergibt. Er lebt in einer Villa, die er mit anderen digitalen Nomaden in Sanguo gemietet hat. Auch hier gibt es einen Swimmingpool. Wasserspeiende römische Gottheiten am Rande des Pools bringen italienisches Flair in den balinesischen Innenhof.
Man lebt hier gut mit wenig Geld und die Lebensqualität ist einfach sehr hoch für das Geld, über das man bezahlt. Und dementsprechend, man fühlt sich wohl, es ist sicher, die Natur ist unglaublich schön. Man kann hier alles machen, was einem auf dem Herzen liegt. Und ich kann mir echt eigentlich nicht mehr wünschen. Also ich weiß nicht, was man mehr bräuchte als das.
Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer. Einmal die Woche kommt eine Putzfrau. Sie verdient am Tag zwischen 3 und 6 Euro. Die Einkommen und Löhne sind auf Bali generell sehr niedrig. Enes bezieht von seinem Arbeitgeber ein in Deutschland übliches Gehalt in der IT-Branche und kann sich die Putzfrau und andere Servicekräfte leisten, was nicht bedeutet, dass seine Putzfrau mehr als andere balinesische Putzfrauen verdient.
Ich lebe trotzdem wie ein König und gebe kaum was aus von meinem Geld, was ich verdiene. Ich kann dadurch halt viel ansparen, was ja auch wieder ein schönes Gefühl ist, dass man Geld auf dem Konto hat. Ich möchte mehr Lebensqualität für das Geld, was ich ausgebe. Und ich denke, das ist nichts Schlechtes an sich.
Regelmäßig holt und liefert ein Serviceunternehmen die frisch gewaschene Wäsche. Essen kann einfach per App bestellt werden. Es ist so günstig, dass Enes und seine 4 Mitbewohner fast nie selbst einkaufen oder kochen. So schaffen digitale Nomaden wie Enes zwar Arbeitsplätze auf Bali, bringen aber durch ihr Konsumverhalten das ökonomische Gefüge im Land durcheinander. Eine durchschnittliche balinesische Familie könnte sich weder den Cappuccino im stylischen Café noch die Mieten leisten, die sich mittlerweile fast dem europäischen Standard nähern.
In Deutschland würde ich eigentlich meistens lernen und arbeiten. Und dann würde ich ein bisschen Freizeit haben, ein bisschen Spaß haben. Und hier ist es genau andersrum. Hier hast du Spaß, hier lebst du und dann arbeitest du ein bisschen. Und kann mich wirklich nur auf die Dinge fokussieren, die mir wichtig sind. Und dadurch so viel lernen wie möglich.
Enes ist bei einer Firma in Deutschland fest angestellt, muss aber nicht dort am Schreibtisch sitzen. Er kann arbeiten, wo er will, auch auf Bali. Er braucht nur einen Laptop und ein Smartphone.
Ich finde es selbst krass, das zu verstehen. Also für mich ist es auch so, wow, immer noch so nach 6 Monaten arbeiten, ist immer noch so, wow, ich bin echt so dankbar und happy, so, dass das funktioniert.
4 weitere Angestellte arbeiten ebenfalls irgendwo auf der Welt. Gesehen haben sich die Kollegen noch nie.
Generell für meine Familie, auch für meinen Verwandten, ist es sehr schwer zu verstehen, dass ich hier überhaupt einen Job habe. Ich war jetzt für 1 Monat in Australien und da habe ich meine Tante besucht. Und die hat dann immer, es war mit so Job-Offers gekommen, also mit so Job-Angeboten, hat gesagt, hey, Anders, wenn du mal Arbeit suchst, ne? Hier im Woolworth nebenan suchen die noch einen Kassierer. Und ich so, hey, Tante, ich arbeite doch. Ja, aber so eine richtige Arbeit. Für die ist es, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dass man auch online wirklich eine richtige Arbeit nachgehen kann.
Neben seiner Festanstellung macht Enes gerade noch seinen Master in Wirtschaftsinformatik im Fernstudium.
Ich gehe morgens meistens surfen und ich arbeite dann meistens 4 bis 6 Stunden an meiner Vollzeitstelle. Und die restliche Zeit, da studiere ich, lerne für meine Klausuren und dann habe ich noch meine eigenen Kunden, die ich persönlich betreue aus Eigeninteresse, weil ich halt mich weiterentwickeln möchte und das ist eine gute Plattform für mich. Der Hauptantrieb ist eigentlich Weiterentwicklung. Also ich stehe auf, um am Ende, wenn ich ins Bett gehe, am Ende des Tages besser zu sein und schlauer und weiterentwickelter als am Morgen. Und Bali ist eine gute Plattform, sich weiterzuentwickeln. Es ist auf jeden Fall, dass Bali sehr offen ist. Die Leute, die Locals sind sehr freundlich. Man wird hier mit offenen Armen empfangen.
Ortswechsel. Joy und Lisa wohnen seit 3 Monaten in einem kleinen Holzhaus mit Terrasse. Wie in den meisten balinesischen Haushalten befindet sich die Küche außerhalb der Wohnräume in einem Nebengebäude. Dort stehen Kühlschränke und Gaskocher, die von mehreren Bewohnern der Anlage genutzt werden. Ein gepflegter Garten umgibt die Häuser. Gemietet werden sie vor allem von Menschen aus dem Westen. Von der Terrasse hat man einen wunderschönen Blick in die berühmten Reisfelder Balis.
Momentan machen wir House-Sitting. Das heißt, wir passen auf Hunde auf von Menschen, die hier wohnen. Also das sind jetzt keine Balinesen, das sind Pärchen aus Australien und Amerika. Das haben wir zufälligerweise im Internet gelesen und dachten, das probieren wir mal aus. Ist natürlich auch ganz cool. Jetzt für den Anfang können wir natürlich auch noch Geld sparen und haben dann halt auch so ein bisschen die Freiheit, weil wir wissen, okay, wir müssen jetzt keine Miete bezahlen, dass wir einfach auch ein bisschen weniger arbeiten können.
Was ist denn da?
Oh, da ist ein Schlange.
Der groß? Nee, so eine kleine.
Hier im Garten sind hin und wieder mal Schlangen, manchmal größere, manchmal kleinere.
Papi, komm.
Joy und Lisa sind sehr gut im Internet und mit anderen digitalen Nomaden vernetzt. Sie teilen zwar das einfache Leben mit der einheimischen Bevölkerung, haben aber zusätzlich die Bildung, die technischen Möglichkeiten und die Sprachkenntnisse, um jederzeit, wenn es in dem Land zum Beispiel politisch unbequem wird, in eine andere Welt zu wechseln. Sei es Thailand, Südamerika oder im Sommer doch mal wieder nach Deutschland.
Ich frage mich dann auch immer, okay, warum bin ich jetzt die Glückliche, die aus Deutschland kommt, die einen deutschen Pass hat und diese Möglichkeit hat und diese anderen Menschen einfach alle nicht? Weil, also, sind wir mal ehrlich, der Großteil der Menschen auf der Welt einfach hat diesen Vorteil nicht.
Aber es gibt auch Nachteile.
Und dann kamen diese 10 Millionen Fragen auf mich zu. Was muss ich wegen den Steuern beachten? Krankenversicherung? Was passiert mit meinem Visum? Was muss ich da beachten? Und wo muss ich hin? Welche Behörde ist für mich zuständig? Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, muss ich dann Cash bezahlen? Oder wie läuft das Ganze ab? Also für mich war das Ganze neu.
Auch müssen die Netznomaden ihr Touristenvisum alle 2 Monate verlängern lassen, und für ein neues Visum Indonesien 24 Stunden verlassen, ergänzt Annis. Und sie müssen in der Lage sein, ihren Tag selbst zu strukturieren und sich nicht ständig von Strandbars und lockenden Gesprächsmöglichkeiten einfangen lassen. Die Coworking-Räume wie das Dojo helfen den Reisenden anzukommen und alle nötigen Informationen zu bekommen.
Das Ganze mit dem Coworking-Space ist für mich so eine Sache, für die ich super dankbar bin. Aber ja, es ist krass irgendwie, dass es so einfach funktioniert. Alle Leute finden sich dort, die im Netz arbeiten. Man unterhält sich dort über seine Arbeit, gibt sich gegenseitig Tipps.
Jeden Morgen schnallt Ennis sein Surfboard an einer Halterung seitlich an seinen Scooter. Zwei Metallbügel an der linken Seite halten das Brett horizontal neben ihm. Wie viele andere in Canggu düst er morgens zum Strand.
Ich bin immer mit dem Scooter unterwegs und man leiht sich hier so einen Scooter für einen Monat für so 30, 40 Euro. Und dann ist man sehr mobil. Auf Bali ist ja immer sehr viel Verkehr und mit dem Scooter kommt man dann ganz schnell voran.
Die Strandliegen sind morgens schon gut gefüllt. Eine Bar reiht sich am Batu Bolong Beach an die andere. 2 bis 3 Stunden surft Ennis in den Wellen, bevor er seinen Arbeitstag im Dojo beginnt.
Hier kann man schön reinpaddeln. Oder du suchst eine Stelle, wo es eine Strömung gibt, die zum Meer hinausführt. Wenn ich im Wasser bin, dann bin ich sozusagen eins mit mir. Ich kann alle Probleme und Sorgen vergessen. Und das Einzige, was in dem Moment zählt, ist das Meer, ich und die Welle und mehr nicht. Und es ist ein schönes Gefühl von Freiheit und Sorgenlosigkeit.
Ennis verschwindet in den Wellen. Mit etwa 40 anderen Surfern aus aller Welt versucht er, die beste Welle zu erwischen. Strandaufwärts sind Lisa und Joy mit den beiden Hunden unterwegs. Mit einer Plastiktüte in der Hand gehen sie am Strand entlang und sammeln Müll ein, der mittlerweile für viele Strände auf Bali typisch ist.
Wir haben eine 30-Tage-Clean-Up-Challenge gerade hinter uns. Wir sind dabei jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, sind erstmal an den Strand gefahren und haben dann 2 Tüten Müll gesammelt, weil der Strand hier von Plastikmüll übersät ist. Und da wollen wir einfach Bali auch was zurückgeben und der Umwelt etwas Gutes tun. Und auch für unser Projekt EcoU das nach außen tragen, damit auch wirklich jeder einfach anfangen kann. Einfach auch vor der eigenen Haustür am Strand, wo auch immer er gerade ist, einfach anfangen, was für die Umwelt auch zu tun, aktiv.
Joy und Lisa haben mit EcoU bereits eine sehr große Facebook-Anhängerschaft gewonnen. Aus der ganzen Welt machen es Menschen den beiden nach und posten Videos und Kommentare von eigenen Aufräumaktionen.
Auch wenn es am Anfang ein bisschen peinlich war, weil einem Leute auch angeguckt haben und die sammeln Müll, was soll ich, mache hier Urlaub. Aber es macht, also wenn man da gar nicht drauf achtet und einfach sein Ding macht, macht es Spaß. Also es vor allem macht Spaß, wenn man danach sieht, der Strand ist sauber und man hat was Gutes getan, dann fühlt man sich auch dementsprechend gut.
Genauso wie die Arbeit in ihrer eigenen Firma. Noch verdienen Joy und Lisa mit EcoU so gut wie kein Geld. Aber das soll sich bald ändern. Es gibt einen Blog und E-Books zu plastikfreiem Leben. Außerdem verkaufen sie nachhaltige Produkte wie Bambusstrohhalme und Stoffbeutel für Obst und Gemüse. Dabei sammeln sie Erfahrungen als Online-Unternehmerinnen.
Also es ist natürlich jetzt nicht immer nur alles so Zuckerschlecken und Sonnenschein, sondern es gibt häufig halt auch Probleme, die auftauchen. Es kommt halt dann zum Beispiel mal eine Mail, wenn uns dann jemand mit einem Anwalt, sage ich es mal ganz, im Worst Case oder im schlimmsten Fall droht, da schluckst du halt schon erstmal, weißt jetzt nicht so genau, was du jetzt zu machen hast. Es ist schön zum einen, aber es hat halt auch sozusagen jetzt ja Schattenzeiten, dass wir halt einfach uns um alles kümmern müssen. Wie gesagt, ich habe ja früher auch im Büro gearbeitet und da ist es halt dann so typisch 9 bis 17 Uhr arbeiten, Stunde Pause. Und das ist halt jetzt hier nicht so. Also wir an unserem eigenen Projekt arbeiten wir natürlich sehr, sehr viel, aber auch andere Digitalnomaden arbeiten sehr, sehr viel. Also es gibt natürlich auch ein paar, die jetzt halt nicht mehr so viel arbeiten müssen, aber ein sehr, sehr großer Teil der Digitalnomaden arbeitet mehr, würde ich behaupten, als jetzt zu Hause, wenn man einen typischen Job hat.
Da braucht man schon auch sehr viel Disziplin, damit man auch wirklich diese Träume, die man hat, dann auch verfolgt und täglich umsetzt.
Und dann ist da auch noch die Sache mit den Beziehungen und Freundschaften.
Die Personen, die mir wichtig sind, mit denen ich aufgewachsen bin, die mir am nahesten stehen, sind in Deutschland und das wird für mich meine Heimat bleiben. Natürlich, ich meine, hier baut man sich ein soziales Kreis auf, man lernt die Leute immer besser kennen, aber immer nur zu einem bestimmten Stück. Man lernt sich ein, zwei Monate kennen und dann reist der eine entweder weiter oder es wird nie wirklich eine sehr tiefe Beziehung hergestellt. Es fehlt so ein bisschen auch die Intimität in den Beziehungen, das Vertrauen, weil man einfach keine Zeit hat, so eine intime Beziehung aufzubauen.
Wir haben halt auch den großen Vorteil, wir sind einfach zu zweit unterwegs. Ich habe mir jetzt auch schon häufiger vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn wir jetzt alleine unterwegs wären. Da ist es halt dann nochmal was anderes. Wir haben halt einfach den riesen Vorteil, dass wir jetzt nicht so super darauf angewiesen sind. Natürlich haben wir trotzdem andere Freunde, klar, weil sonst wird es ja auch nach der Zeit einfach langweilig werden.
Ich hätte gerne eine Beziehung. Also meine Traumfrau sieht so aus, dass sie auch Netznomadin ist und gerne um die Welt reist und ähnliche Interessen hat, also vielleicht auch gerne surft oder ins Yoga geht oder meditiert. Und es wäre schön, wenn ich so eine Frau finden würde. Es ist aber umso schwerer, so einen bestimmten Typ von Frau irgendwie zu finden.
Man kann sich auch super ergänzen, oder wenn eine mal nicht so gut drauf ist oder mal krank ist oder einen schlechten Tag hat, dann kann der andere das ein bisschen ausgleichen. Also es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man sich da gemeinsam unterstützen kann.
Es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile eine Single-Szene für Netznomaden. Da wird, ich glaube, die Applikation ist schon gebaut. Das ist quasi wie Tinder, nur für Netznomaden. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber anscheinend soll das ganz gut klappen.
Joy und Lisa gehen gleich noch ins Dojo, wo heute Abend ein Vortrag gehalten wird. Thema: Verkäufer bei Amazon. Ennis wird auch da sein. In diesem Bereich wollen sie sich weiterbilden. Mit ihren nachhaltigen, ökologischen Produkten bei einem der mächtigsten und marktbestimmenden Händler der Welt mitzuarbeiten, ist für sie kein Problem. Solange sie nicht selbst in ihren Freiheiten beschränkt werden. In Regenponchos machen sie sich auf den Weg.
Es regnet schon wieder, Regenzeit in Bali, kann manchmal echt nervig sein. Eine Erkenntnis, die ich halt auch noch hatte und die mir jetzt noch eingefallen ist, dass ich halt auch einfach, bevor wir abgereist sind, einen Todesfall in der Familie hatte und ich da einfach nochmal gemerkt habe, wie schnell es eigentlich vorbei sein kann und dass es nicht alles sein kann, einfach so regelmäßig zur Arbeit zu ziehen, also einfach so zur Arbeit zu gehen und einfach immer nur für andere zu arbeiten. Das ist für mich persönlich, ist halt nicht alles. Das ist einfach nicht meine Erfüllung. Ein bisschen was anderes leben, mein Leben erfüllen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht alles sein kann.
Jeder digitale Nomade hat seinen eigenen Antrieb, in die Welt zu ziehen. Doch fast alle aus Europa nennen sich Winterflüchtlinge. Wie Zugvögel überwintern sie im Warmen und kehren zum Sommer meist wieder nach Deutschland zurück, um im nächsten Winter ein neues Land zu erkunden.
Für mich hat sich auf der Reise verändert, dass ich ganz klar einen anderen Blick auf die Welt bekommen habe, auf verschiedene Kulturen, Lebensformen, Arbeitsweisen. Und es hat mir so ziemlich die Augen geöffnet, dass nur nicht also diese Form in Deutschland, wie viele Menschen in Deutschland leben, möglich ist. Also dass die Welt viel bunter und viel vielfältiger ist. Und dass da keine Grenzen gesetzt sind. Also dass die Welt steht ja eigentlich zu Fuß und du hast jede Möglichkeit. Also ich habe gemerkt, ich will einfach das finden, was mich glücklich macht und nicht mein altes Muster zurück. Und habe dann einen anderen Blick auf die Welt bekommen. Wie Menschen leben und arbeiten und zusammen wohnen und ihr Leben gestalten. Das ist einfach komplett anders wie in Deutschland gewesen.